froh für Rückmeldungen. Jemand hat zu mir gesagt, weißt du was, ich verstehe dich schon länger nicht mehr so gut. Du wisperisch. Ich bin froh für so Rückmeldungen. Ich habe meine Hörgeräte angehabt, die letzte Zeit. Und da habe ich festgestellt, weil ich ja mit dem Hören ein bisschen ein Problemfall bin, dass ich leisliger rede, wenn ich meine Hörgeräte drin habe, weil ich mich selber zu laut höre. Also habe ich sie jetzt rausgenommen. Das würde heissen, wenn wir in Dialog treten miteinander, müsstest du ein bisschen lauter reden, damit ich dich verstehe. Jo. Wir haben ein lustiges Thema heute Morgen. Titel von der Predigt: Musik als Medizin. Wir befassen uns ja mit dem Leben von David. Wir haben einen Einstieg gemacht von 14 Tagen, 3 Wochen. Musik ist etwas Hochspannendes. Etwas Hochspannendes. Die Verwendung von Musiktherapie kommt ursprünglich aus den USA. Man hat dort festgestellt, in den US-Spitälern ist nachgewiesen worden, dass Musik, die im Hintergrund spielt, Patienten, selbst die operiert werden, positiv beeinflusst. Es ist nachgewiesen worden, dass der Spiegel vom Stresshormon Cortisol, nicht Cortison, das ist ein anderes Hormon, Cortisol ist, was ausgeschüttet wird, wenn wir Stress haben. Man hat das gemessen, man hat festgestellt, unter dem Einfluss von Musik sinkt der Spiegel. Es ist also nicht einfach nur eine Illusion. Das kann die Stimmung und den Affekt von einem Menschen positiv beeinflussen. Man hat festgestellt, dass Musiktherapie sich wirksam erweist, nicht bei der Heilung, aber bei der Beeinflussung von so Krankheiten wie Schizophrenie, Amnesie, bei bestimmten Demenzen. Sogar bei Parkinson hat man festgestellt, dass das die Stimmung positiv beeinflusst. Sogar Angststörungen haben darauf reagiert. Und das haben zahlreiche Studien, haben das immer wieder bestätigt. Internationale Forschergruppe hat das an verschiedenen Patientengruppen untersucht. Und so eine Forschergruppe hat über 200 Patienten mit Depression untersucht. Bilder aus Spitälern, wo Musik eine Rolle spielt. Musiktherapie im Umgang mit Depression. 200 Patienten sind 5 Wochen lang mit einer Therapie, die auf Musik basiert, behandelt worden. 89% der Behandelten haben gezeigt, dass sich der Schweregrad der Depression verbessert hat, im Durchschnitt um immerhin 60%. Man sagt ja, das ist nicht wahnsinnig viel, aber eine Verbesserung von 60% ist für einen Patienten etwas, das durchaus zu beachten ist. Jetzt kann man fragen, das ist eine interessante Information, dass Musik eine wichtige Rolle spielt im Wohlbefinden von einem Menschen, aber was mache ich mit dem praktisch, für mich selber? Der Hintergrund hilft uns, ein Erlebnis im Leben von David besser zu verstehen. Ein Ereignis, das er hatte, wo wir kurz im 1. Samuel 16, das sind die Verse 14 bis 23, heute Morgen beleuchten. Wir haben zuletzt noch gehört, dass der Isai diverse Söhne hatte und dass der jüngste von denen der David war. Er ist als Nachzügler überschaut worden von seinem eigenen Vater. Der hat seine Fähigkeiten nicht sehr hoch eingeschätzt. Der David hat die Aufgabe gehabt, die Schafe zu hüten von der Familie. Für das war er gut genug gewesen. Bis sich gezeigt hat, dass Gott mit dem Teenager eine ganz spannende Zukunft geplant hat. Der David soll der nächste König von Israel werden. Jetzt offensichtlich kommuniziert das ein wichtiges Prinzip. Wir haben einen Hirt, der unterschätzt wird, der eine Aufgabe übernimmt, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Das Prinzip hinter dem Vorgehen, wie wir noch werden sehen, ist, dass Gott offensichtlich, wenn er Menschen beruft, und das hat man sehr schön gesehen, im Leben von dem David und seiner Frau, der Anne-Eva. Keine Leute, die sich selber überheblich dargestellt haben. Keine Leute, ob schon sie gut ausgebildet gewesen sind, die das Gefühl haben, sie seien diejenigen, die das arbeiten. Und es scheint so zu sein, dass wenn Gott Menschen beruft, nimmt er Leute, wo wir nicht wählen würden. Beruft er Menschen, wo wir nicht allzu grosse Chancen würden einräumen. Unsere Checklisten, hat jemand gesagt, sind sehr oft ganz anders als die Checklisten, die Gott gebraucht. Das geht aus dem 1. Samuel 16, aus dem 7. Vers hervor. Dort heisst, Menschen stufen das, was sie sehen, was visuell sichtbar ist, stufen sie als sehr hoch ein. Das ist ihnen wichtig. Und dann heisst es, Gott sagt, ich aber schaue nicht ans Äußere, ich schaue ans Herz. Ich finde das eine ganz spannende Aussage. Statt der Ältesten wählt Gott den Jüngsten statt den Ersten. Nimmt er den Letzten. Mit dem hat keins gerechnet gehabt. Das, was an der Oberfläche sehr schwer, nimmt er nicht, sondern das, was unter der Oberfläche ist, versteckte, das ist alles konträr. Das ist wie ein Umkehrsatz. Nicht der Anerkannte, sondern der Überschaute wählt er. Ich finde das unheimlich tröstlich. Der David war ein Jüngling, dem Gott das Königreich anvertraut hat. Offensichtlich, weil er selber nicht danach gestrebt hat. Er hat nie vergessen, der David hat nie vergessen, dass seine Wahl zum Thron eine Sache der reinen Gnade war. Unverdienterweise. Und das ist der Grund, wieso seine Biografie uns bis heute beschäftigt und ermutigt. Wenn Gott jemanden wie den David gebrauchen kann, wer weiß, vielleicht kann er dich und mich gebrauchen. 1. Samuel 16, die zweite Hälfte vom Kapitel, wo wir anschauen, die berichtet, wie für den David die Tür für die Zukunft aufgeschoben wird, geöffnet wird. Die Geschichte illustriert etwas, wo für euch schwer nachzuvollziehen ist. Gottes Vorhersehung. Er findet Leute da, wo sie sich befinden. Das hat mit dieser Story von David und von seiner Frau sehr gut gesehen. Jetzt haben wir aber zuallererst ein Dilemma. Der aktuelle König ist nicht der David, der aktuelle König ist der Saul. Und jetzt kommt ein Text mit der, du kennst den Bibelabschnitt ganz bestimmt, der wirft Fragen auf. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir diesen Fragen nicht ausweichen, sondern uns überlegen, gibt es darauf eine Antwort? Weil wir lesen in den ersten paar Versen von diesem Abschnitt, dass Gottes Geist den Saul soll verlassen. Und dann wird's noch gärger. Dann heisst, Gott schickt dem Saul einen bösen Geist, der ihn plagt. Ich bitte dich. Die Diener sagen zum Saul, offenbar hast du ein Problem. Der Geist, den Gott dir geschickt hat, wir müssen eine Lösung haben. Und dann sagen sie, jetzt kommt der interessante Abschnitt, lass uns einen guten Musikant suchen. Jemand, der mit der Harfe gut umgehen kann. Und wenn der Geist dann über dich kommt, wird er dadurch, dass du auf der Harfe spielst, Ruhe finden. Es wird dir unter dem Einfluss von dieser Musik besser gehen. Erstaunlich. Da sagt er auch zu seinen Untergebenen, okay, tönt nicht schlecht, findet jemand, der mit der Harfe gut umgehen kann und bringt den mal zu mir. Jetzt, das wirft natürlich ein paar Fragen auf. Im vorangehenden Vers wird beschrieben, dass bei der Berufung von David Gottes Geist auf den David gekommen. Unmittelbar anschliessend lesen wir, dass der gleiche Geist, der auf den David gekommen ist, vom Saul genommen wird. Das ist kein Zufall. Die beiden Statements, Leute, gehören zusammen. Von dem Moment an ist es so ein Aufgang für den David, ist es so ein Untergang für den Saul. Der David nimmt zu an Erkenntnis. Er wächst. Beim Saul geht es spiralmässig abwärts. Die beiden Persönlichkeiten werden für uns nebeneinander gesetzt. Zur Warnung einerseits und zur Ermutigung andererseits. Grafisch dargestellt geht die Kurve beim David so. Und sie geht beim Saul genau in die entgegengesetzte Richtung. Jetzt, was ist das Problem? Wir müssen das schon ein bisschen näher anschauen. Zwei kuriose Sachen geschehen mit dem Saul. Als eins haben wir gesehen, Gottes Geist verlässt den Mann. Stellt sich die Frage, warum? Stellt sich die Frage, wie? Wie geht das? Jetzt die Warum-Frage kann man ziemlich schnell einfach beantworten. Der Saul ist fortgesetzt ungehorsam gewesen gegenüber Gott. Das ist der Grund für seinen Rückzug. Wie kann Gott sich zurückziehen von einem Menschen? Das war im Alten Testament ein Kuriosum. Im Alten Testament hat Gott bestimmte Menschen mit seinem Geist ausgerüstet, hat ihnen seinen Geist geschenkt. Das heisst, er hat sie ausgerüstet mit Kraft für eine bestimmte Aufgabe. Das ist das, was das bedeutet. Ausrüstung mit Kraft für eine bestimmte Aufgabe. Das ist punktuell geschehen im Alten Testament und individuell. Nicht global, nicht pauschal. Nicht jeder Gläubige im Alten Testament hat wie wir heute eine Versiegelung gehabt mit dem Heiligen Geist. Wir sind heute Epheser 1. Ein für allemal unwiderruflich mit Gottes Geist versiegelt. Nicht so im Alten Testament. Im Neuen Testament haben wir das bestätigt im Johannes. Johannes Evangelium, wo wir im GBS drin sind. Kapitel 14. Dann wird gesagt, ihr kennet den Heiligen Geist. Und dann wird das begründet. Dadurch. Denn er bleibt bei euch. Und wird in euch sein. Faszinierende Formulierung. Der Unterschied bei diesen beiden Präpositionen bei euch und in euch, das ist ein Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Nur bei euch im Alten, in euch, bleibend im Neuen. Gottes Geist wird von dem Saul genommen. Es ist ein direktes Urteil über seinen hartnäckigen Widerstand gegenüber Gott. Jetzt stellt sich in dem 14. Vers vom 1. Samuel eine zweite Frage. Es heisst im 14. Vers, dass Gottes Geist den Saul verlassen hat und dann wird es noch gärger. Jetzt haben wir noch ein grösseres Problem. Es heisst, Gott schickt ihm. Gott schickt ihm. Gott schickt ihm, dem Mann, dem Saul, Gott der Handelnde, ein böser Geist, der ihn plagt. Ein böser Geist? Wie muss ich das verstehen? Es gibt zwei Erklärungen, die plausibel sind. Manche Fachleute sagen, der böse Geist war ein Dämon. Andere haben den Eindruck, da handelt es sich um eine Befindlichkeitsstörung. Es ist durchaus möglich, dass der Saul, nachdem Gottes Geist ihn verlassen hat, dass der sich mit okkulten Praktiken hat angefangen zu beschäftigen. Das ist durchaus möglich. Weil er ist ja in einem heidnischen Umfeld drin und das ist damals gang und gäbe gewesen, in seiner Umgebung. Und wir sagen, dass es gottfindliche Kräfte gibt. Ist fraglos. Die gibt's. Im Neuen Testament haben wir das bestätigt. Der Paulus warnt Christen in Ephesus. Er sagt, wir befinden uns in einem Konflikt. Und der Konflikt beschreibt er so. Der besteht nicht gegen Menschen, die aus Fleisch und Blut existieren, sondern gegen böse Macht. Gewalten aus der unsichtbaren Welt. Oha. Unser Konflikt besteht, das ist eine gleiche Formulierung, gegen die Macht der Finsternis, die in dem Kosmos, wo wir uns bewegen, beherrschend sind. Gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Und ich kann nicht anders als bei dieser Gelegenheit sagen, was in der Ukraine abgeht. Im Moment, dass Menschen so widerwärtige, monströse Taten vollbringen, ohne mit den Wimpern zu drücken. Russische Armee. Bilder, die gar nicht mehr zumutbar sind zum Anschauen, ist nicht anders zu erklären, als dass Mächte am Werk sind, die menschlich nicht zu erklären sind. Es gibt keine Erklärung für das. Ein normaler Mensch ist zu dem gar nicht fähig. Also, da ist ein Kampf, der abgeht. Und wenn du sagst, oder wenn ich meine, manchmal, Mann, in dieser Situation scheint es mir, habe ich keine Kontrolle. In dieser Situation geht für mich nichts mehr auf. Wieso fühle ich mich so down? So deprimiert? Realität, das gibt's. Christen gehen durch tätige Erfahrungen hindurch. Sonst hat Paulus das nicht geschrieben im Epheserbrief. Also der Saul könnte sich durchaus an die Macht der Finsternis gewendet haben, nachdem sich Gott von ihm abgewendet hat. Jetzt, wenn der böse Geist tatsächlich von Gott geschickt worden ist, dann müssen wir unser Gottesbild hinterfragen. Meinst du nicht? In deinem Gottesbild und in meinem hat das einen unguten Platz. Kann ein guter Gott einen bösen Geist schicken? Er hat mindestens die Erlaubnis dazu gegeben. Gott ist souverän. Er kann machen, was er will. Er ist weder dir noch mir Rechenschaft schuldig. Wir finden einen ähnlichen Bericht beim Hiob. Du magst dich erinnern, wir sind durch das Buch ja hindurchgegangen, im 16. Dort erlaubt Gott einem Widersacher, seinem Widersacher, am Diabolos, einen begrenzten Spielraum, um den Hiob zu beeinflussen. Und es klingt ihm ein recht Stück weit. Jetzt aber. Der Ausdruck böse Geist könnt auch einfach Unheil oder Verhängnis bedeuten. Gott erlaubt, dass der Saul nicht von aussen, sondern von innen eine psychische Störung erleidet. Beide Erklärungen sind für mich plausibel. Eins muss klar sein, auch wenn der Saul der Zustand, in dem er sich befindet, von Gott her als gestört erlebt, so ist das eine Situation, die wir nicht als normativ bezeichnen können. Das ist nicht eine Norm. Das heisst, anders ausgedrückt, es wäre grundfalsch, bei einer Befindlichkeitsstörung von einem Menschen auf eine dämonische Ursache zu schliessen, als Automatismus. Oder ein Gericht Gottes dahinter zu vermuten. Das wäre falsch. Sondern Verdacht ist verwerflich. Es würde eine gemütskranke Person, die eh schon in einer schwierigen Situation ist, vollends in die Verzweiflung eintreiben. Anders nochmal ausgedrückt. Wir müssen vermeiden, schwarz-weiss zu denken. Christen tun gut daran. Tun uns gern das erinnern. Es gibt in Gottes Welt auch Grautöne. Es ist nicht alles schwarz-weiss. Und wir tun uns mit den Grautönen besonders schwer. Wir haben lieber schwarz und weiss. Jetzt auf der Suche nach einer Lösung. Wir brauchen für das Dilemma doch eine Antwort. Der Zustand vom Saul ist der Öffentlichkeit zwar verborgen gewesen, die haben das nicht gemerkt, aber sein innerster Kreis hat bemerkt, etwas stimmt mit dem König nicht mehr. Sie sehen das, seine Untergebenen, und dann heisst, die sagen zu ihm, offensichtlich ist, was da abgeht. Lass uns jetzt, und da sind wir nochmal bei dem Text, lass uns einen Musikant finden, der Harfe spielen kann. Und der wird dafür sorgen, dass du dich erholen kannst. Und das ist ein kluger Rat. Das haben wir in der Einleitung festgestellt. Wir sind auf das heute gestossen. Musiktherapie heute ist ein anerkanntes Fachgebiet. Und zu Recht so. Der Text im Alten Testament liefert dazu den Hintergrund. Übrigens im Zweiten Weltkrieg, wo die Veteranen vom Schlachtfeld und einem Schlachtfelder durchgekommen sind, haben die Amerikaner ganz schnell entdeckt, dass Kriegsveteranen, die musiktherapeutisch behandelt worden sind, viel schneller wieder zu weg sind. Rapid sich schneller erholt haben. Jetzt, das Interessante an dieser Story, die wir anschauen heute Morgen, ist, der David weiss von all dem null und nichts. Er hat kein Bedürfnis, König zu werden. Das war Gottes Idee gewesen. Er hat kein Verlangen, für den Saul Harfe zu spielen. Das war dem Saul seine Idee gewesen. Der David geht seinen Schafherden an und er lehrt aus reiner Freude musizieren und Text und Musik zu kombinieren. Mehr nicht. Er hat keine Karrierepläne. Er sieht nicht, dass Gott hinter den Kulissen Zukunft arrangiert, dass er am Hof von dem König landen wird. Das ist Vorsehung in Action. Jetzt schauen wir uns das noch ein bisschen näher an, an dem David sein Dienst. Einer von den Dienern, die Story entwickelt sich weiter. Einer von den Dienern sagt, übrigens, da gibt es einen Isai in Bethlehem, der hat einen Sohn, der kann sehr gut mit dem Instrument umgehen, zudem sieht er noch gut aus, der wird noch gut passen zum Saal, der leitet auf das Gewicht. Also, sagt der Saal zum Isai, schickt den Boden und sagt, du, dein Sohn, der könnte ich gut gebrauchen. Der schickt ihn zum Saul und mit Dazu kommt ein Geschenkli. Das heisst, mit einer jungen Geiss und einem Esel beladen mit Speisen. Und wieso ist es gekommen, dass der David zum Saul geht und an ihm eine Aufgabe wahrnimmt? Und es stellt sich heraus, dass die beiden ganz schnell eine gute Beziehung entwickeln zueinander. Er schickt Boten zum Isai, der Saul, und sagt, bitte erlaub mir, dass er bleibt. Nicht nur kurzfristig, sondern ich bin sehr zufrieden mit ihm. Ich will, dass er am Hof bleibt. Und immer, da kommt das nochmal, wenn das passiert ist, dass der Einfluss über den Saul eingeraten ist, spielt der David seine Harfe und in der Tat der Zustand vom König bessert sich unter dem Einfluss. Entschuldigung. Also die beiden verstehen sich sehr gut. Der David ist nicht irgendwie Konkurrenz zu dem Zeitpunkt. Er will lediglich dem Saul dienen. Wo er zum Saul kommt, hat er null Ahnung, wie sich die Zukunft wird entwickeln. Er kreuzt auf mit seinem Instrument über seine Schultern. Und der Saul hat keine Ahnung, dass sein zukünftiger Nachfolger vor ihm steht. Der David sagt kein Wort. Er kommt aus dem einzigen Grund, dem König zu helfen aus seiner Depression heraus. Jetzt stell dir das vor, der Saul wälzt sich zur Nacht. So wie du, wenn du nicht schlafen kannst. Haben wir gerade kürzlich wieder darüber geredet. Schwierig, wenn man in einer Situation befindet, seelisch oder körperlich, wo Schlaf einen verlässt. Und da sitzt in der Ecke der David und er spielt. Und vermutlich singt er auch. Und vermutlich sind das Psalme, die er geschrieben hat auf der Weide. Irgendwann hat der Saul vielleicht sogar mitgesungen. Vielleicht hat der David ihm einzelne Psalmen erklärt, was die bedeutet. Was wir sicher wissen, einem Saul geht es unter dem Einfluss von der Musik besser. Willst du das nicht mal ausprobieren? Die von uns, die Schlafstörungen haben, die von uns, die zu depressiven Schüben neigen, die nicht medizinisch sind, wie der Ursache. Es geht einem Saul besser. Das Wort besser übersetzt der Luther mit, dann wurde es Saul leichter. Interessant. Das ist die exakte Bedeutung von dem Wort. Raum schaffen, um Entlastung zu finden. Das ist, was die Musik bewirkt hat. Gott hat seine Hand auf dem jungen Harfenspieler. Seine Musik hat nicht nur das Gemüt von dem König erleichtert seinen depressiven Zustand. Eines Tages wird die Musik zu den geschriebenen Psalmen, die im Wort Gottes sind. Und bis heute, das ist das Verstaunliche, bis heute sind die Texte ursprünglich als Lieder gesungen, wohltuend in grossen Strecken für Gottes Volk. Martin Luther, der Musik gesehen als ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes, hat er geschrieben. Es fließt mein Herz über vor Dankbarkeit gegen die Musik, die mich so oft erquickt und aus großen Nöten gerettet hat. Am David seine Musik hat dem Saul psychisch geholfen. Er hat sich entlastet gefühlt. Die Musik hat ihm emotional geholfen. Er hat sich befreit gefühlt. Sie hat ihm auch geistlich geholfen, indem der böse Geist ihn verlassen hat. Gute Musik, das Fazit, bewirkt das heute noch. Sie baut an Leib und Seele auf. Haben wir das nicht gespürt, wo wir vorher die Lieder gesungen haben? Da hat es einzelne Songs. Und ich merke das immer wieder, ich will der Musik Ihnen herzlich danken. Die singen und spielen, die so Sachen vorbereiten. Gott ist gemütlich. Jetzt zum Schluss noch ganz kurz unser Verständnis. Was lässt sich aus dem Bericht ableiten? Das ist immer keine Frage. Was mache ich mit dem? Für das eine ist sicher ein Rat angebracht. Entwickle du ein gesundes Gottesbild und ich genauso. Ein ausgewogenes Gottesbild. Es ist nicht so, dass Gott nur wartet, bis seine Kinder ungehorsam sind, damit er sie bestrafen kann. Was ist das für ein Gottesbild? Hey? Gott wartet nur, dass er die Reise über den Kopf hauen kann. So denken nicht wenige Christen. Fehler gemacht, kommst du eins Kinkert über. Toller Gott, danke vielmals, brauche ich nicht. Den kannst du behalten. Das ist nicht der Gott der Bibel. Er ist ein liebender Vater, der seine Kinder, ja, erzieht, das tut er. In Christus hat er uns vergeben. Sein Wunsch ist es, dass wir auf seinem Weg vorangehen, konträr zum Saul. Sein Geist nimmt er nie von uns, auch wenn wir down, down, down sind. Das ist eine Verheißung aus dem Neuen Testament. Und seine Gnade will auch die erreichen, wo sich längstens von ihm abgewendet haben. Herr Kürzlich hat gesagt, es wäre nicht schlecht, wenn es in einem Gottesdienst wieder mal eine Einladung gibt, dass man ganz klar aufruft und denen, die von Gott entfernt sind oder die am Zweifeln sind, sagt, wie einfach das es ist, in eine persönliche Beziehung zu Gott zu treten. Jetzt, wenn in einer Gemeinde vorwiegend Christen sind, sind wir geneigt zu sagen, nicht nötig. Hast du schon längstens gehört, das Evangelium x-mal wiederholt. Manchmal tut es gut, wenn wir uns darauf besinnen. Gnade ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Unverdient. Ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht, ob du in deiner Heimat bist, ob du Heimweh hast, ob du in einem Land lebst, wo du das Gefühl hast, komische Leute, die Schweizer, die Deutschen sind viel freundlicher. Den Eindruck kann ich manchmal auch. Schweizer sind manchmal so kompliziert. Die sind manchmal so ego-besessen. Theo Lehmann hat es so gut gesagt. Ich kann das nur wiederholen. Es geht ständig nur um mich. Schweizer können riesen Egoisten sein. Das hat vielleicht damit zu tun, weil es uns so Champagne gut geht. Uns geht es viel zu gut. Darum sind wir so egoistisch. Jetzt habe ich den Vater verloren, wegen dir, Uwe. Ja. Wo bin ich?
Umgekehrt Gefahren ist auch.
Ja, das ist Demut. Das ist Demut. Er hat gesagt, umgekehrt Gefahren ist auch. Man darf nicht für Absolutisten, aber weil ich selber ein Helvetier bin, nehme ich unsere Truppe gerne ein bisschen auf die Schippe. Entwickle ein gesundes Gottesbild. Gott ist nicht ein Polizist, der nur wartet, bis du ein Seich gemacht hast, um dir die Bibel um die Ohren zu hauen. Selbstverständlich gibt es die andere Seite, ich darf Gottes Gnade nicht missbrauchen, das wissen wir. Es gibt einen Punkt, wo ein gottferner Mensch seinem eigenen Willen überlassen wird. Wenn das Kreuz, und das wäre die Einladung, jeder, der aufrichtig ist im Herzen, sagen Gott, ich weiss, dass ich versagt habe. Ich weiss, dass ich nicht der Mensch bin, wo ich könnte sein oder sollte sein. Vergib mir, ich nehme dein Gnadengeschenk an. Wenn du es nie gemacht hast, der beste Tag ist der heutige Tag. Immer. Mach das. Red mit irgendjemandem, wenn du verunsicher bist über irgendetwas. Das ist uns, darum ist Kaffee so etwas Spirituelles. Beim Kaffee kann man so Gespräche führen, wo du sonst gar nie würdest führen. Und die, die noch ein bisschen rumhängen, nachher. Fühl dich frei genug. Die Efige Säuzach ist ein Ort, wo man auch quer sagen darf. Kommt immer darauf an, wem. Ich muss selber lachen, Heidi. Weil es tolerieren nicht alle alles gleich. Also, wir kommen zum Schluss. Wir haben gesagt, entwickeln ein gesundes Gottesbild. Gott ist auf deiner Seite. Aber er ist ein gerechter Gott, er sieht, was daneben ist. Und dann nicht nur das. Wir stellen fest, also zweiter Punkt aus dieser Story heraus, lassen wir die Finger von okkultem Plunder. Lass einfach die Finger von dem. Es ist nichts Gutes an dem, wird dir nie helfen. Und je mehr, dass du dich mit dem Zeug beschäftigst, desto problematischer wird es. Astrologie, ich kann keinem jetzt sagen, Blödsinn. Blödsinn ist nicht Astronomie, das ist eine Wissenschaft. Astrologie ist eine Pseudowissenschaft. Tarotkarten, ESP-Experiment, Spiritismus, all das scheint harmlos, aber leicht beeinflussbare, instabile Personen kommen das Problem über, wenn sie sich mit dem beschäftigen. Hebräerbrief bringt sie so auf den Punkt, mit dem sie im Waschermann. Wir wollen unseren Lauf doch zu Ende laufen. Wir sind berufen zu dem. Und das machen wir, indem wir unsere Augen nicht auf den Finger und seine Propaganda richten. Sondern wir richten unsere Augen auf denjenigen, auf dem unser Glaube basiert. Entwickeln ein gesundes Gottesbild. Lass die Finger von okkultem Zeugs und überlade dich der Vorsehung Gottes. Der David ist vorbereitet worden auf die Zukunft. Er hat gelernt, dass Gott in seinem Leben am Handeln ist. Schrittweise hat er das gemerkt. Nichts an seiner Lebensstory ist einfach zufällig. Verblüffend. Nicht einmal das Musizieren. Für einen seelisch angeschlagenen König war ein Zufall gewesen. Und uns ist geholfen, wenn ich es so abschliessen darf, uns ist geholfen, je länger, je mehr wir anlehnen an den, der der Autor und der Gründer von unserem Glauben ist, Originalton Paulus, ich bin dessen gewiss. Nichts von dem, dort noch leben, Engel, unsichtbare Gewalt, der gegenwärtige Zukunft, wie Gott findliche Kräfte, weder hochs noch tiefs, nichts auf dem Planet kann uns von dieser Zuneigung Gottes abspalten, die uns im Namen vom Erlöser geschenkt ist, Jesus Christus. Bringen wir das Thema so auf den Punkt. Gott schreibt Musik in deinem und in meinem Leben. Das macht er. Und er tut das nicht planlos, er macht es planvoll. Den Takt zu lesen, ist unsere Aufgabe. Vertrau der Tatsache, dass er weiss, was er macht. Wir wissen nicht immer, was wir machen. Wir tun gerne das Gleiche, dass wir wissen, was wir machen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist es Blindflug 90% der Zeit. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Vater, wir danken dir, dass du in unserem Blindflug im Cockpit sitzt, sozusagen. Und du weißt ganz genau, wie die einzelnen Biografien von jedem Einzelnen von uns, da heute Morgen, weiterläuft, fortschreitet und abschließt. Irgendwann wird abgeschlossen sein. Und so bitte ich dich darum, dass du mir jeden von uns, wo sich aktuell vielleicht einem Rotieren befindet, depressive Gedanken hat, negative Einstellung abzieht. Stimmen gehört, die nicht gut tun. Freunde hat, die nicht hilfreich sind. Zeug liest, wo Quatsch ist. Schenk es, Vater im Himmel, dass wir einen klaren Blick haben und den Mut, zu diesen Sachen Nein zu sagen, zu denen du Nein sagst. Und gleichzeitig Freiheit haben, nicht in Schwarz-Weiß-Kategorien zu verfallen. Das ist so ein Übel, Gott im Himmel. Du siehst das in unseren Gemeinden. Wie viele Schwarz-Weiß-Denker? Nur so, wie ich es sehe, ist es richtig. Keine Greiftöne. Keine Zwischenstufen. Kein Übergang. Danke, dass du mit uns auch in den Übergängen bist. Dass wir nicht auf alles eine Antwort haben müssen. Nicht müssen den gleichen tun, wir haben das Weltbild beieinander. Wir müssen nur in die Ukraine schauen, dass wir sehen, wir haben es überhaupt nicht beieinander. Wir kommen nicht raus. Jetzt verschiebt sich die Sicherheitsarchitektur von ganz Europa. Danke, dass du die Zukunft im Griff hast. Dass unsere Kinder und Kindeskind zuversichtlich sein können. Auch wenn schwierige Zeiten kommen. Gott lässt seine Leute nicht im Stich. Und so danken wir dir, dass wir als Gemeinde an der Schwelle stehen, von einem ganz neuen Zeitabschnitt. Wir bitten zum Abschluss für den Thomas und Lydia und seine Familie. Sie brauchen eine Wohnung. Schenken es, dass in dieser Woche irgendjemand von uns auf dem Radar etwas findet, was für sie geeignet ist. Schenken es, dass ganz viele unter uns ein Gebet aufschreiben, eine Ermutigung zu Papier bringen, ein Bibelwort zitiert, wo wir sammeln können. Und dieser lieben Familie als ein Willkommensgruß überreichen, am Tag, wo sie eingesetzt werden. Ich danke dir für eine Gemeinde mit Herz, dass man es immer wieder spüren darf. Und so bitten wir dich jetzt um deinen Segen in die neue Woche und danke dir für deine Fürsorge und vor allem, dass du unser Freund bist und bleibst. Amen. Darf dich wieder